Ich schaue heute Abend mit euch eine Bibelgeschichte an. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie in der Kids Church die noch nicht so oft haben. Oder zumindest einen Teil davon noch nicht. Darum können wir mega gespannt sein, weil es etwas Neues ist. Oder hoffentlich etwas Neues ist. Und ich hoffe mega, dass du heute in dieser Geschichte irgendetwas darfst erkennen, irgendetwas darfst checken, wo du darfst mitnehmen und irgendwie in dein Leben hineinsprechen kannst. Und bevor ich jetzt eine 90-minütige Auslegung mache über einen Bibelvers, wollte ich dir ganz kurz erklären, wie ich mit so Bibelgeschichten umgehe. Und wenn du mich kennst, weißt du, dass ich nicht jetzt wieder eine theologische Auslegung mache über das ganze Buch, weil ich kann es nicht und es interessiert mich nicht wirklich. Aber ja, das ist etwas anderes. Aber wie ich damit umgehe, ist, dass wenn ich eine Bibelgeschichte lese oder sehe oder höre, dann hoffe ich für dich und für mich, dass sie uns immer wieder faszinieren und inspirieren kann. Und ich bin mir in so einem Moment, wenn ich so eine Bibelgeschichte lese, bewusst, dass ich nicht jedes Wort genauso in mein Leben übertragen kann. Es gibt in der Bibel ein Gleichnis, wo ich weiss oder wo man weiss, hey, das kannst du wie eins zu eins übernehmen für dein Leben. Und Jesus meint es eigentlich mehr oder weniger genauso für dein Leben. Aber in so Bibelgeschichten bin ich mir bewusst, hey, die Leute, die haben zu einer ganz, ganz anderen Zeit gelebt. Die haben ganz andere Umstände gehabt wie ich. Aber ich darf mich von ihnen inspirieren lassen. Ich kann aus ihren Erfahrungen lernen. Oder ich kann von ihren positiven Erfahrungen ziehen, wie sie es gemacht haben. Aber ich kann mich auch warnen lassen von Sachen, wo sie einen Fehler gemacht haben, wo ich vielleicht nicht unbedingt nochmal machen muss. Und darum versuchen wir uns jetzt zu versetzen ins Alte Testament zurück. In einer Zeit, in der Jesus auf der Welt noch nicht existiert hat, in einer Zeit, in der die Leute an einen Ort gehen mussten, also in einen Tempel gehen, um Gott zu begegnen. Und um Gott zu begegnen, mussten sie ein Rind oder ein Lamm opfern in dem Tempel, um Gott um Vergebung zu bitten und um so ihn zu spüren. Und in der Zeit, in der wir eintauchen, sind die Leute von Israel gerade nicht so gut unterwegs gewesen. Man liest, dass sie eher so ein bisschen Bad Boys und Bad Girls sind und nicht wirklich der gesetzte mosaische Gesetz von Mose, nicht wirklich gefolgt sind zu dem Moment. Und man kann das lesen, dass Gott keine Freude hatte zu dieser Zeit am Volk, weil sie wirklich alles andere gemacht haben, als die Gesetze befolgen. Und ich hoffe, du bist jetzt gedanklich ein bisschen in einer anderen Zeit und nicht heute im 2021. In der Bibel kann man nicht genau lesen, wenn das war, logischerweise. Google hat mir gesagt, das war etwa 1000 Jahre vor Christus. Und zwar lesen wir im 1. Samuel. Und im 1. Samuel, in dem Buch, lesen wir von einer Frau namens Hannah. Und Hannah, sie war eine, die die Gesetze mega befolgt hat. Das heisst, sie ist fleissig im Tempel opfern. Sie war eine ehrliche Frau und sie hat eben kein Seich gemacht, sondern sie hat nach diesen Gesetzen gelebt. Aber sie hat ein grosses Problem gehabt, sie hat kein Kind bekommen. Und sie hat sich unbedingt Kinder gewünscht, sie hat mega gerne Kinder gehabt. Und sie ist Jahr für Jahr zu dem Tempel gegangen, go beten, go schluchzen, go heulen, weil sie keine Kinder können haben. Sie hat mega darunter gelitten. Und irgendwann war sie an dem Punkt, wo sie so verzweifelt war, dass sie wieder zu dem Tempel gegangen ist und zu diesen Priestern und ist dort gebrüllt und hat Gott gebetet und bittet und hat gesagt, hey, schau Gott, wenn du mir ein Kind schenkst, dann versprich ich dir, dass ich das Kind wie dir zugeschenke und dass es dein Kind wird sein. Und jetzt müssen wir da ganz kurz stoppen, bevor wir weitermachen. Auch, dass wir das Kind checken. Also es war sie und sie hat gebetet, hey, falls ich ein Kind bekomme, dann gehört das dir. Und für sie hat das geheissen, wenn sie ein Kind hat, dann wird nicht sie das Kind grossziehen, sondern sie wird das Kind den Priester geben im Tempel und die Priester werden das Kind grossziehen und sie wird das Kind, wenn es hochkommt, einmal im Jahr sehen. Und das ist ihr Gebet. Ich will das Kind, aber ich gebe es nachher dir. Und das ist schon mal das Erste, was man aus einer Bibelgeschichte lernen und sehen kann. Tana hat nicht aus Egoismus ein Kind wollen. Er hat nicht für sich gebetet, hey, ich will unbedingt Mutter werden und das Kind das geilste Kind machen, was es gibt. Sie hat einen Auftrag erfüllen. Zu dieser Zeit haben die Frauen mehr oder weniger einen Auftrag gehabt, Kinder zu haben. Und sie hat mega darunter gelitten, dass sie diesen Auftrag nicht ausfüllen konnte. Aber sie hat gewusst, dass wenn sie den Auftrag bekommt und das Kind bekommt, dann will sie das Gott geben und dann will sie, dass das Kind Gott dienen kann, indem das Kind eben beim Priester im Tempel aufwächst. Und wir lesen, dass es genauso passiert ist. Und wir können aus dem heraus lesen, dass sie Gott brutal vertraut hat. Sie hat sich als Mutter dazu gestellt, ihr Kind in die Welt zu geben. Und ich habe kein Kind, aber ich kann mir vorstellen von meiner Mami, dass es brutal schwierig ist, dein Kind einfach in die Welt zu geben und zu sagen, okay, es gehört jetzt nicht mehr mir, es gehört jetzt jemand anderem. Aber Tamar hat in dem Moment den Priester und vor allem Gott so vertraut, dass sie es werden richtig machen. Dass Gott das Kind wird richtig gross ziehen und dass Gott das Kind wird in seinen Armen behalten und sie hat ihm so vertraut. Sie hat dann das Kind, den Sohn bekommen, den Samuel. Und es steht im 1. Samuel, nachdem sie ein paar Jahre das Kind hatte, ich weiß nicht, wie lange sie das Kind hat dürfen bei sich behalten, ist sie zurückgegangen zum Tempel und wir lesen Folgendes. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. Für Tamar war sinnerlich klar, wenn ich ein Kind bekomme, dann halte ich mein Versprechen. Und ich habe mir das überlegt, ey, ganz ehrlich, sie hätte beten können, hey Gott, ich will ein Kind, ich will schwanger werden. Und in dem Moment, wo sie das Kind bekommt, kann sie sagen, hey Gott, danke, du bist mega gross, Amen, fertig. Man könnte sich ja theoretisch überlegen, ja gut, ich habe jetzt das Kind, ich muss es ja nicht geben. Gott hat mir das Kind jetzt gegeben. Und wenn man so ein bisschen im Alten Testament umliest, dann ist dir vielleicht bewusst, dass du zu dieser Zeit das nicht hättest wollen machen. Weil zu dieser Zeit sind Menschen relativ krass bestraft worden, wenn sie die Versprechen nicht eingehalten haben. Aber trotzdem, Hannah hat sich keine Sekunde überlegt, ihr Versprechen nicht zu einhalten. Für sie war sinnerlich klar, ich vertraue Gott, ich habe es ihm versprochen, also halte ich mein Versprechen auch. Und vielleicht bist du gerade momentan nicht für ein Kind am Betten. Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kennst du die Situation, dass du etwas bettest und während dem Betten Gott etwas versprichst. Ich kenne es mega gut von meinen Kindern. Ich habe das mega oft gemacht. Hey Gott, wenn du mir hilfst, das Kettchen zu finden, dann verspreche ich dir, ich lüge nie mehr. Oder ich habe mega oft gesagt, hey Gott, wenn du mir hilfst, dass wir wieder Frieden haben, ich und meine Freundin, dann lese ich einfach jeden Tag in der Bibel. Und klar war das noch als Kind gewesen, aber das war recht mein Verständnis. Ich muss Gott etwas versprechen, damit er mir dann auch hilft. Und ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich glaube, ich kann dürfen oder ihr dürft auch aus dieser Geschichte von der Hannah etwas lernen. Gott hat Freude an Versprechen an uns, ja, voll. Und wir dürfen nicht larifare mit denen umgehen. Ich will nie mehr lügen. Ist sehr optimistisch, denkt das Kind. Aber wir dürfen uns bewusst sein, dass sich in der Zeit von Hannah zu uns sich ein Detail massiv geändert hat. Wir müssen nicht mehr ein Opfer bringen und in den Tempel gehen, um Gott um Vergebung zu bitten. Das hat Jesus für uns übernommen. Er hat das Opfer gezahlt, damit wir nicht mehr ein schlechtes Gewissen haben und Angst haben, dass wir irgendeine Strafe bekommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nicht in die Kirche gehen, jeden Sonntag oder was auch immer. Aber Hannah hat zu einer anderen Zeit gelebt. Und sie hat in einer Zeit gelebt, wo man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Angst gehabt vor Gott, weil man gewusst hat, hey, das kann übel ausgehen, je nachdem. Aber sie zeigt uns ganz, ganz klar, dass sie nichtsdestotrotz dem Gott voll und ganz vertraut hat. Egal, was es für sie beinhaltet hat. Und ich glaube nicht, dass es etwas Einfaches war, das Kind einfach wieder abzugeben. Aber sie hat es gemacht. Sie hat gewusst, dass es ihrem Sohn wird gut gehen, weil sie ihrem Gott vertraut hat. Und die Frage an dich ist heute Abend, kannst du dem Gott genauso fest vertrauen, wie es Hannah damals gemacht hat? Ich finde es keinem schwierig. Ganz ehrlich, ich merke, ich muss das immer und immer wieder lernen und immer wieder Leute in meinem Leben sagen, hey Gott, ich vertraue dir mein Leben an und du darfst in meinem Leben bestimmen und wirken. Und da stelle ich mir immer die Frage und ich stelle euch immer wieder die Frage, kannst du das auch? Kannst du dem Gott so vertrauen, dass wenn er etwas von dir will, dass du vertraust, dass es etwas ist, was dir gut tut, dass es etwas ist, was er für dich geplant hat? Kannst du ihm so vertrauen, dass wenn es etwas ist, was du eigentlich nicht willst, gleich weißt, hey, Gott hat es im Griff und er hat es besser im Griff als ich? Und vielleicht kannst du das schon, vielleicht lernst du das heute Abend und kommst ab morgen sofort, dann finde ich das mega cool. Für mich ist es ein mega Lernprozess, immer und immer wieder. Und ich will dich mega ermutigen, dass du Gott immer wieder die Chance gibst, dass er in deinem Leben wirken darf, dass er dir zeigen darf, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen. Und bei mir ist das vor ein paar Jahren eine mega konkrete Sache gewesen. Und zwar habe ich immer gesagt, ich will nie Pastorenfrau werden. Und ja, ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber das war für mich wirklich so eine Horrorvorstellung, irgendwann die Frau von einem Pastor zu sein. Und es war vor ein paar Jahren, wo der Roman noch Zimmermann war. Und dann ist es darum gegangen, will er ein theologisches Studium anfangen oder nicht. Und für mich war mega klar, Roman, du wirst Feuerwehrmann und sicher nicht Pastor. Und das war für mich wirklich so eine Abneigung. Und dann bin ich eines Tages allein im Wald spazieren und ohne es eigentlich ein Foto davon gemacht. Laufe ich an einem Baum an und in dem Baum war das Logo, also der Name von dem Studium eingeritzt. Und ich mache jetzt keine Schleichwerbung für welches Studium, aber es war wirklich eingeritzt. Und ich meine, sinnlich klar geht es nicht mehr. Es war klar, okay, der Roman wird Theologie studieren. Und ich muss ihm aber auch erzählen, dass ich das Bild gesehen habe im Baum. Und das war für mich nicht einfach, mega cool, jetzt wird er Pastor. Sondern es war für mich wirklich ein mega Vertrauensschritt, okay Gott, du weißt es besser. Das ist der richtige Weg für ihn und ich vertraue dir. Und er hat mir das mega klar gezeigt. Ich glaube, ohne das klare Zeichen wäre es mir noch viel, viel schwieriger gegangen. Aber er hat mir in dem Moment mega klar gesagt, Rachel, du kannst mir vertrauen im Fall. Es kommt gut. Und es ist voll okay, mit einem Pastor verheiratet zu sein. Das darf ich wirklich mit voller Überzeugung sagen. Es ist jetzt Hammer. Aber ich habe Gott vertrauen in dem Moment, dass es wirklich er besser im Griff hat. Und ja, und es wird so sein in deinem Leben, dass nicht alle Aufgaben oder alle Zeichen, die du bekommst, mega easy werden sein. Und es wird nicht immer einfach sein, dass Gott in dein Leben reinreden darf. Und es wird Situationen geben, wo du denkst, hey, eigentlich hatte ich einen mega grossen Traum gehabt, aber den kann ich jetzt nicht mehr träumen, weil mir irgendwie Steine weggelegt worden sind. Oder eben vielleicht ist etwas, wo du immer gesagt hast, hey, das mache ich nie, hast du das Gefühl, musst du irgendwie plötzlich machen. Und wir lernen da von der Hannah in dieser Geschichte, dass es sich eben lohnt, Gott zu vertrauen. Und ich hoffe mega, dass du das auch lernen darfst, dass er es wirklich im Griff hat. Und einfach eine kleine Randbemerkung, falls du jetzt hier hockst oder da oben hockst, wo immer, und denkst, hey, was heisst das, Gott zu vertrauen, mein Leben anzulegen? Einfach mega konkret. Für mich heisst das, dass ich ihm immer wieder sage, hey Gott, du darfst in mein Leben hineinreden. Vielleicht mit Träumen, vielleicht mit Bildern, vielleicht mit Worten, die dir jemand anders sagt, oder Begegnungen mit anderen Menschen, wo du merkst, hey, da darf Gott irgendwie etwas in deinem Leben ändern. Und es heisst, dass du darfst glauben, eben, dass er es mehr im Griff hat als du und das immer wieder kannst aussprechen in deinem Leben. Und das bringt mich bereits zu meinem nächsten Punkt oder meiner nächsten Erkenntnis aus dieser Samuel-Geschichte. Gott zu hören und zu wissen, was er über dein Leben sagen will, ist nämlich eine keine Lernsache. Schritt 1 ist im Vertrauen. Schritt 2 ist, können hören und verstehen, was er sagt. Und Schritt 3 ist ihm vertrauen, dass das, was er gesagt hat, wirklich auch gut ist. Und das ist ein kleiner Lernprozess. Aber auch da können wir weiter uns ermutigen lassen im Buch Samuel. Eben der Samuel ist nachher in dem Tempel aufgewachsen, beim Priester Eli, und war mega nahe am ganzen Geschehen. Das heisst, er hat mega mitbekommen, wie die Leute geopfert haben, wie Gott geredet hat. Er hat zwar zu dieser Zeit, liest man, sehr, sehr selten geredet oder selten offensichtlich geredet, aber der Samuel hat täglich mitbekommen, was es heisst, so nahe zu sein bei dem Tempel und irgendwie mitbekommen, wie man das Leben lebt. Und trotzdem hat er nicht gecheckt, dass Gott im Fall mit ihm redet. Und diese Geschichte kommt euch vielleicht ein bisschen bekannter vor. Wir lesen nämlich im 1. Samuel 3. Der Samuel ist schlafen gegangen. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr: Samuel, Samuel, Samuel. Ja, antwortete er, ich komme. Und er lief schnell zu Eli. Und Eli war eben sein Priester, wo er ihm dient hat auch. Hier bin ich, Eli, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh du wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder. Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste immer noch nicht, dass es der Herr war. Denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr zum dritten Mal, Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte, hier bin ich. Jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an, geh, Samuel, und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte, sprich Herr, ich höre. Ich will tun, was du sagst. Was sehen wir da? Der Samuel hat in dieser Nacht die Stimme von Gott zuerst mal nicht erkannt. Er hat nicht verstanden, dass es um ihn geht, dass Gott gerade mit ihm am Reden ist. Und er ist immer wieder aufgestanden, weil er ihn gecheckt hat, irgendetwas gehört er, aber er hat nicht erkannt, dass es Gott ist, der mit ihm redet. Und das ist so für mich eine krasse Ermutigung, weil nur weil ich nicht immer Gottes Stimme verstanden, heisst es nicht, dass ich dumm bin oder irgendwie mega weit weg von Gott. Es heisst ganz konkret, auch der krasseste von der Krasse, der Samuel, hat es nicht von Anfang an verstanden, wie Gott mit ihm redet. Und das finde ich mega cool. Das heisst, wir können es alle lernen. Und das heisst, ich muss nicht von Anfang an ein Profi sein. Und er ist so nah gewesen und er hätte es eigentlich verstanden. Trotzdem hat er Hilfe gebraucht. Er hat Hilfe vom Eli gebraucht, von seinem Priester, zum Verstehen, dass Gott mit ihm am Reden ist. Und ich stelle mir das so ein bisschen so vor, so, ich weiß nicht, ob ihr die Filme kennt oder vielleicht die Situationen, wenn du im Park bist und es ist so ein altes Ehepärli auf einem Bänkli. Und die reden mit einer dritten Person und dann hörst du immer so, hörst du Trudi sagen, «Hä, Walter, was hat er gesagt?» Und ich habe irgendwie das so vorgestellt, der Eli ist eigentlich wie so ein Walter. «Hä, was hat er gesagt?» Also, ob das keiner von so gross ist, wenn sie es nicht ganz verstehen. Aber sie haben jemanden neben sich, der es immer übersetzt oder nochmal Leute sagt. Ich meine, wie praktisch wäre es, wenn wir so einen Walter jeden Tag in unserem Leben hätten und könnten sagen, hä, was hat Gott gesagt? Vielleicht mit einer schönen Stimme. Aber ich hätte dich ermutigen, wir haben so einen Walter oder so einen Eli in ganz verschiedenen Formen in unserem Leben. Und wir haben ganz viel Hilfe, die wir uns holen können, um zu lernen, die Stimme Gottes wirklich auch zu hören. Und um das zu verstehen, gibt es Menschen, die im Gebetsteam sind, die sich seit Jahren darauf schulen, hey, Gottes Stimme zu hören. Und ich möchte dich ermutigen, nutze so Leute. Sie sind da, um für dich zu hören und dir etwas weiterzugeben. Es gibt Leute, die sind mega, mega begabt drin und die können dir so Sachen sagen, die du nie verstehen willst. Aber sie sind für dich da, um dir zu helfen, Gottes Stimme zu hören. Oder du probierst es mal wieder in der Bibel und versuchst dort etwas zu lesen und zu verstehen, hey, was will Gott dir persönlich sagen durch die Bibelstelle durch. Vielleicht ist es auch einfach eine Hilfe, die du brauchst in einem Gespräch. Manchmal kannst du Gottes Stimme hören in einem ganz normalen Gespräch, in irgendeiner Frage, wo du nie gedacht hättest, dass das Gott ist. Kann es sein, dass Gott zu dir redet durch eine fremde Person oder durch einen Freund oder eine Freundin nur? Und ich meine, klar, es wäre Hammer, wenn Gott so wirklich auditiv immer zu dir reden würde. Und du wirst das so wie der Samuel einfach mega klar hören. Das ist nicht immer so. Und vielleicht hast du es schon mal erlebt und das ist mega krass. Und bei mir war es wirklich so ein Lernen, wo Leute mir gesagt haben, hey, schau, ich habe einfach ganz normal damit angefangen, in kleinen Sachen Gott zu sehen. In einem schönen Sonnenuntergang sagen, wow, Gott, danke, hast du mir den Sonnenuntergang gegeben. In einem Arbeitstag, der gut gelaufen ist, hey Gott, danke, hast du mit mir geredet an diesem Arbeitstag und ist der gut gewesen. Vielleicht hat in diesem Moment nicht mega konkret zu mir geredet, aber ich habe angefangen, dass wir mir selber sagen, hey Gott, ist im Fall in diesem Moment bei dir gewesen. Und ja, es ist nicht jedes Mal, Rachel, hast du es mega gut gemacht, cool. Nein, aber es ist ein Bewusstwerden, hey Gott ist in diesem Moment und so ein Lernen, dass Gott reden kann. Und es war für mich auch noch so ein Moment, wo ich heute das zweite Beispiel erzähle, das im Sommerlager war, nicht Bulgarien. und zwar haben wir einen Worship-Abend und Andrina hat uns so vorbereitet, ja, hey, da haben wir einen Worship-Abend und wir beten zusammen und es wäre mega cool, wenn ihr würdet Bilder weitergeben und Eindrücke weitergeben. Und ich war wirklich an diesem Abend so müde und hatte überhaupt keine Lust gehabt. Und bei der Vorbereitung da gesessen und dachte, ja, okay, ich hocke dann in meinem Eckel und male, das sieht aus, als würde ich auch etwas machen. Ich hatte wirklich einfach keine Lust gehabt. Und dann hat der Worship angefangen und dann ist der Timon zu mir gekommen, mega schnell, und hat mir ein mega krasses Bild weitergegeben und hat gesagt, hey, und geh zu diesen Leuten, sie ermutigen. Und das war in dem Moment so schön für mich, weil durch den Timon, durch Gott so krass zu mir geredet hat, hey, geh und mach das jetzt. Und ich habe so die Motivation bekommen und es war so ein wunderschöner Abend für mich, wo ich Gott mit Emotionen so spüren durfte. Aber ich habe Hilfe gebraucht. Ich habe einen Kick gebraucht von jemandem, der mir sagt, hey, ich glaube, du musst das heute Abend machen. Und sind euch nicht schade, um so einen Kick auch mal zu holen. Manchmal kommt der Kick nicht einfach und du kommst ein Bild über und du weißt genau, was du machen musst. Dann geh auf die Leute zu und geh Hilfe holen. Und lass dich immer wieder ermutigen vom Samuel und von der Hannah. Die Hannah hat jahrelang gewartet, bis ihr Gebet erhört wurde. Und der Samuel hat müssen checken, dass Gott mit ihm redet. Und ich hoffe mega fest, dass du das auch lernen darfst, dass du motiviert sein darfst, um Gott zu vertrauen, dass er in deinem Leben reden darf. Und dass du seine Geschichte vielleicht zuhause noch mal lesen und merken, hey, ich darf mir Hilfe holen, um Gott zu hören. Und ich darf dem Gott auch wirklich vertrauen. Und ein Übungsfeld darfst du gerade jetzt nutzen, wenn du willst. Wir haben ein Gebetsteam da, das parat ist für dich, um vielleicht dir einen Eindruck weiterzugeben, vielleicht für dich beten, wenn du keinen Bock mehr hast, um nochmal zu fragen, um nochmal zu beten. Und vielleicht wie Hannah bist, die seit Jahren am Warten ist. Und wir haben das Worship-Team da, das uns in die Gegenwart Gottes mitnimmt. Und auch da werde ich dich ermutigen und sagen, hey, manchmal ist bei mir so, ich höre einen Worship-Text zum 1000. Mal, aber dann höre ich ihn noch einmal und plötzlich ist es ein Satz, der mich mega tief berührt in diesem Worship-Lied. Und auch da, probier es heute mal. Vielleicht ist es heute ein Lied, ein Satz, der dich mega tief berühren kann und du merkst, hey, Gott ist da, du darfst ihm vertrauen.